Wir bitten Sie dringend um Besonnenheit, damit der friedliche Dialog möglich wird.
Hier im Deutschen Bundestag schlägt das Herz der Demokratie.
Ey, pst, du, magst du Demokratie? Schon ganz geil, oder? Dann hast du dich sicherlich schon mal gefragt, wie die Menschen ticken, die du wählst. Wenn nicht, dann wird es jetzt Zeit. Egal ob Fitness, Rhetorik, Herzblut oder Lampenfieber, mit dir und unseren Gästen machen wir uns in Way into Politics auf die Suche nach den Wegen, die in die Politik führen.
Julius, lass mich dir zwei Fragen stellen. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Wann warst du das letzte Mal im Zoo?
Ich war das letzte Mal im Zoo mit der Familie, das ist schon länger her, dass wir richtig einen Familienausflug in den Zoo gemacht haben. Im Tierpark, im Berliner Tierpark, war ich gefühlt das letzte Mal vor 15 Jahren. Aber beruflich im Zoo war ich das letzte Mal vor 4 oder 5 Wochen, als wir das Okapi-Gehege besucht haben. Das Okapi haben wir gefilmt für unsere Firma.
Und zweite Frage, wann warst du das letzte Mal bei einer Plenarsitzung in einem Parlament?
Live dabei, noch nie im Fernsehen verfolgt, vor 2 oder 3 Wochen durch Zufall, weil ich im Abgeordnetenhaus in Berlin war und das dort live auf einem Bildschirm übertragen wird und dann konnte ich reingucken. Aber mir ist nicht ganz klar, warum du fragst.
Ich glaube, wir wollen dem Vergleich heute mal ein bisschen auf die Spur gehen, nämlich was haben zoologische Gärten, Tierparks überhaupt zu tun mit dem politischen Betrieb? Und dafür haben wir uns einen ganz spannenden Gast eingeladen, der zu beiden was sagen kann, nämlich den Direktor des Berliner Zoos, des Tierparks und des Aquariums, Dr. Andreas Knierim.
Mein Name ist Julius Bertram.
Ich bin Christian Johann.
Und wir begrüßen heute Herrn Knierim. Hallo Herr Knierim.
Ja, hallo.
Wir haben vor dem Gespräch quasi eine Wette abgeschlossen. Ich habe eine ganz besonders tolle Einstiegsfrage ausgearbeitet. Christian meinte, Sie hätten die schon 1000 Mal gehört und jetzt bin ich gespannt. Mal angenommen, es gäbe sowas wie Reinkarnation. Als welches Tier würden Sie wiedergeboren wollen werden?
Auch das wechselt bei mir auch. Aktuell als mein Hund, weil der ist wirklich gut. Aber er wird natürlich wiederum von mir, auch unter anderem, auch von meiner Frau sehr, aber von mir auch mitgepflegt. Und dann wäre ich ja nicht da. Also jetzt muss ich mir das mal überlegen. Aber ich wäre ungern eine Qualle, weil das Ganze ohne ZNS macht das Leben für mich nicht so viel Spaß. Orang-Utan fände ich auch sehr gut. Das ist schon die hohe Kunst dessen, viel zu denken und dabei nach außen wenig zu signalisieren. Ja.
Vielleicht zu dem Thema, welches Tier wird denn im Berliner Zoo, Tierpark oder Aquarium am meisten unterschätzt?
Oh Gott, ich weiß nicht, was heißt unterschätzt, in welchen Form. Also ich glaube schon, dass die wenigsten erwarten, dass so ein Krake wirklich so ein Aquarium auseinandernehmen kann und dass wir uns da sehr viel Gedanken machen müssen, damit der nicht nachher irgendwo landet, wo er übrigens auch nicht hin soll. Das weiß dann der Krake übrigens auch nicht, wo es für ihn ungemütlich und auch lebensgefährlich wird. Ansonsten, ich greife den Orang-Utan auf. Ich glaube schon, dass man Menschenaffen etwas unterschätzt, vor allen Dingen die Orang-Utans, die sehr zielgerichtet etwas tun und etwas schelmisch sind, wenn nicht sogar schadenfreudig. Und ich glaube, das sind so diejenigen, die am ehesten unsere Besucher sehr genau beobachten und die Besucher glauben, dass sie die Affen beobachten.
Ja. Jetzt müssen wir aber die Frage noch klären. Haben Sie die Frage mit der Reinkarnation schon mal gehört oder nicht?
Für mich persönlich nicht, nein. Ich bin lieber im Hier und Jetzt, natürlich.
Wie wird man Zoodirektor?
Nicht durch Reinkarnation. Ich kann Ihnen das nicht so beantworten. Das sind die glücklichen Dinge, die sich so fügen, was auch immer glücklich heißt. Ich fände das auch unfair gegenüber allen unseren Mitarbeitern, wenn jetzt der Zoodirektor, das wäre, was man im Zoo anstreben sollte. Ich glaube, dass alle auch ihre Rolle sehr glücklich ausfüllen. Ich wollte früher im Zoo arbeiten. Nein, ganz früher wollte ich mal, ich glaube, irgendwas alles Mögliche werden, so Bastler oder was man eben machen möchte. Dann war ich sehr verliebt in die Astronomie und die Astrophysik. Fixsterne am Himmel, das war schon für mich von Zauber versehen. Und dann so mit 13 ging das los. Der beste Freund meines Vaters war Zoodirektor und dann war das eher so eine Art Disziplinierungsaktion und Funktion. Und dann fing ich im Zoo an und dann war ich wirklich gefesselt und dann war ich da jedes Wochenende. Und dann wollte ich einfach im Zoo arbeiten, wurde dann Zoo-Tierarzt auch wirklich. Ich habe hier in Berlin auch Veterinärmedizin studiert, aber immer, weil ich Zoo-Tierarzt auch dann sein wollte. Und das habe ich viele, viele, viele Jahre auch gemacht. Und das ist für mich immer noch erstrebenswert. Und Zoodirektor war etwas, ich habe mich natürlich aktiv beworben, habe mir das damals ein bisschen anders noch vorgestellt, ein bisschen mehr am Tier und weniger, dass man so, ich sag mal, die Eiche ist, an der sich alle reiben wollen, ohne zu fragen, ob die Eiche vielleicht auch mal in Ruhe bleiben möchte. Und Naja, aber ich möchte meinen Berufsstand, sage ich mal, auch nicht so diffamieren, dass der arme Zoodirektor jetzt auch noch Hilfestellung braucht. Aber es ist wirklich Zufall, muss man schon so sagen.
Jetzt haben Sie eben schon sich selber als Eiche beschrieben. Sind Sie als Zoodirektor auf Politik angewiesen?
Ja, selbstverständlich. Ein zoologischer Garten ist eigentlich immer ja mitten in der Gesellschaft. Viele Menschen kommen zu einem, gerade so ein Zoo ist der Anziehungspunkt in der Regel in der Freizeit, natürlich ein Stück weit auch als Kultureinrichtung oder sollte so angesehen werden. Aber überall, wo sich viele Menschen ansammeln, hat natürlich auch die Politik einen Fokus drauf. Viele Menschen heißt auch viele Wähler und bedeutet auch Willensbildung, umsetzen oder eben ja auf den Besucher auch ein bisschen hören und achten. Und der zoologische Garten oder ein Zoo kann natürlich auch damit Botschaften transportieren. Ja, wir haben ja eher Botschaften, die im Natürlichen, in der Natur liegen. Und wir sehen aber auch, dass viele Menschen aus der Politik ganz natürliche Menschen sind, einfach Menschen so wie wir hier, die natürlich mit dem Mikrofon etwas anders denken oder reden als in ihrer Freizeit. Und da kommen auch, ich habe viele Politiker erlebt, die wirklich ganz liebenswerte, nette Menschen sind, so wie du und ich eben, und die einfach fasziniert sind und mit ganz faszinierenden Augen dann da stehen, über die faszinierenden Augen einer Giraffe mit mir diskutieren. Und ich sage das hier mal so ganz offen, das Kanzleramt ist ja jetzt in neuer Hand, aber ich habe auch Frau Merkel mal einen Brief geschrieben und das habe ich ein bisschen frech formuliert. Sie wissen ja, die physisch höchsten Tiere einer Stadt hat immer noch ein Zoo. Weil ich dachte mir, wenn ich einen ordinären Brief schreibe ins Kanzleramt, dann liest das sowieso keiner, also muss man ein bisschen was anderes schreiben. Ich glaube, sie hat das wahrgenommen, weil sie hatte sich dann auch mal gemeldet. Ja.
Ist es so, zu Ihren Erfahrungen mit Politikerinnen und Politikern, ist das ein typisches Beispiel, dass Sie Briefe schreiben, aber Sie haben auch berichtet von Politikern, die zu Ihnen kommen, begleiten Sie durch den Zoo. Fragen Politiker Sie, wie man am besten Menschen auch besser verstehen kann, wenn es um Verhalten geht und Biologie?
Nein, also vielleicht das entwickelt sich in einem Gespräch, aber erst einmal ist es so, dass es ein Ort ist, den ja viele Menschen kennen, und ich bin auch ganz offen, wir schreiben nicht direkt in der Regel an, sondern das entwickelt sich aus Zufällen heraus oder weil man etwas Gemeinsames machen möchte. In der Regel sind es ja auch die Ministerien, die in irgendeiner Weise mit Tieren, Natur, heute ist es ja das weit gefasste Feld Klimaschutz, Artenschutz, Naturschutz, Umweltschutz, sich damit auch verbinden wollen und wo wir viele gemeinsame Ziele haben. Meistens im Querschnitt über manche Ministerien hinaus, und das ist auch nicht nur auf Deutschland bezogen. Mehrere österreichische Minister waren auch schon bei uns und ich glaube, da findet man viele Schnittmengen. So, das ist erstmal dann der Anzieh- oder der Verknüpfungspunkt. Und dann muss man schauen in den Dialogen, was kann man gemeinsam machen. Und in der Regel kommt immer was Gutes heraus, weil ja, ich glaube, Natur ist schon etwas sehr Wichtiges. Und das Thema Nachhaltigkeit und Natur ist das Querschnittsthema überhaupt, glaube ich, schon für viele Aspekte. Sicherlich das Thema Tier muss man sorgsam mit einbringen. Wenn wir ein Zoo hätten, in dem die Menschen vordergründig Mitleid empfinden und die Tierhaltung fragwürdig wäre, dann würde sich damit keiner verbinden und das wäre dann ja auch das Schlimmste eines Zoos, weil er seine Botschaft nicht vermitteln kann. Aber wir verändern uns in diesem Punkt und wir sind ja sehr kommunikationsaffin, sage ich mal, von der Zooschule bis hin zu der Adressierung an alle Teilen oder alle Schichten der Gesellschaft. Wir fragen nicht nach Bildungsferne oder Nähe, sondern wir begrüßen ja alle mit offenen Armen, geben aber dann doch eins zu bedenken, wir haben ein paar ernste Themen, das ist der Artenschutz und Naturschutz, Umweltschutz, und wir wollen, dass sie etwas mit nach Hause nehmen, mehr Empathie und Faszination für das Thema Tier und Natur. Ich glaube, das darf man so mit auf den Weg geben. Nicht, dass wir da Noten nachher vergeben, aber ich wünsche mir das einfach so. Und das ist, um das auch so abzurunden, ich glaube, für viele Politiker durchaus eine gute Anknüpfung.
Jetzt haben Sie schon fast gesagt, aber die Frage, die sich jetzt viele gestellt haben in Ihren Bereichen und die ich gerne auf Ihnen stellen würde, wäre, kann man einen Zoo digitalisieren?
Ach, man kann alles Mögliche. Also ich glaube nicht, dass man das Analoge, durch Digitales ersetzen kann. Ich gebe mal ein Beispiel. Wenn Sie auf Gerüche stoßen, die Sie mal in Ihrer Kindheit gerochen haben, dann sind die sofort wieder präsent und Sie verbinden das mit Bildern. Und Sie merken, dass Ihr Gehirn eben analog funktioniert, ja, und nicht digital. Ich werde immer auch gefragt, das kann man doch im Fernsehen sehen. Und da sage ich, ja, Können Sie sich noch daran erinnern, wie Heute-Journal oder Tagesthemen, was Sie da gesehen haben? Das sind alles wichtige Themen, ja? Und schon nach 3 Tagen haben Sie die nicht mehr präsent. Und was bei mir sehr, sehr haften geblieben ist, sind so mehrere Themen. Zum Beispiel, das sage ich immer wieder gerne, wie ich als Zootierarzt, da roche ich immer so abends noch richtig würzig, aromatisch, in so einem positiven Sinne, aber wenn Sie mit Nashörnern und was auch immer in Kontakt kommen, dann da reichen 1-2 Minuten und Sie haben das wirklich haftend, ja. Und wenn man dann abends noch eben bei, ich sag mal, irgendeinem Discounter, heißt es ja heute, mal eben einkaufen geht, an der Kasse steht und der Junge vor einem dann zu Mama sagt, Mama, es riecht hier plötzlich so nach Zoo, so dann wissen Sie schon, was ich meine, ja. Und insofern, ich glaube schon, das zeigt, wie wichtig das ist, dass wir in unserer analogen Welt immer noch Erinnerungen wachrufen können und das kann ein Zoo sehr gut. Oder wie die Kinder sich erinnern konnten, wie dann eben das Gorilla-Baby dann am Wasserloch stand und da war dann so eine kleine Schildkröte und hat sich dann so einen kleinen Ast geholt und dann der Schildkröte auf den Panzer gestupst, immer gemerkt, dass die ganz hart ist. Jetzt kann man fragen, was war das jetzt für eine Botschaft an das Kind? Aber das Kind kann sich an das erinnern und das hat etwas Faszinierendes. Und das trägt man mit bis ins hohe Alter. Und das ist so der erste Anknüpfungspunkt. Also das gelingt tatsächlich nur im Zoo. Sie müssen doch, um die Größe oder die Höhe einer Giraffe zu erfassen, das irgendwie mal gesehen haben. Das können Sie doch nicht im Fernsehen ermessen.
Jetzt ist es ja so, das ist mir in der Vorbereitung aufgefallen, dass PolitikerInnen sich ganz offensichtlich gerne mit Patentieren schmücken, generell mit Patenschaften. Also ich habe zum Beispiel gesehen, dass Gregor Gysi hat die Patenschaft für einen weißen Löwen übernommen vom Zirkus Krone. Wolfgang Kubicki hat die Patenschaft übernommen für eine Robbe. Was ist denn aus Ihrer Sicht das perfekte Tier für so einen Politiker oder eine Politikerin, wo man eine Patenschaft übernehmen sollte?
Nee, da haben wir auch kein perfektes Tier. Also wir glauben immer, das perfekte Tier wäre erstmal, was man individualisieren kann. Ja, also eine Qualle ist immer ganz schwierig, weil dann kann man nicht sagen, die sieht doch eher so oder so aus. Schon bei Pinguinen, sagen wir mal ganz deutlich, hier bei Brillenpinguinen zum Beispiel, zählen Sie mal die Flecken und wo die ungefähr sind, weil das ist so ein bisschen der Fußabdruck für die. Nicht jeder tut das natürlich. Was Herrn Gysi angeht, der nimmt das wirklich ernst. Also er ist wirklich jemand, der kommt, der schaut sich das Tier an und mit dem kann man richtig schön über das Tier reden, diskutieren. Also das würde ich gar nicht despektierlich nehmen, also genau das Gegenteil, also gerade bei Herrn Gysi. Und der hat sich sogar auch dann nicht nehmen lassen, ein Tier im Tierpark und im Zoo sogar auch als Pate zu übernehmen. Der kommt jetzt nicht jeden Tag vorbei und fragt, ob er da die Tierpflege übernehmen kann, aber ich glaube schon, dass er genau so ein, ich sag mal, so ein Typus ist, der das dann auch ernst nimmt und das wünsche ich mir natürlich bei jedem und bei einigen gelingt das auch. Ja.
Sie haben jetzt eben schon gesagt, er kommt nicht jeden Tag vorbei und übernimmt die Tierpflege. Was könnte denn ein Politiker oder eine Politikerin bei einem Praktikum bei Ihnen lernen, was Sie in Ihrem Berufsalltag gebrauchen können?
Stringenz natürlich und Unterschied zwischen Schall und Rauch. Ich würde da ungern jetzt Ratschläge geben. Ich glaube, dass, ich nenne mal den Beruf oder die Berufung als Politiker, auch ein sehr hartes Brot ist. Ja, Sie stehen ja permanent auf einer Bühne und selbst dann, wenn Sie sich nicht mehr auf der Bühne fühlen, dann hat irgendeiner noch ein Handy dabei und dann sind Sie auch wieder auf der Bühne. Also das ist schon, ich glaube, das können wir hier gar nicht so erfassen, wie sehr das auch nagt, auch an der Psyche. Insofern sollten wir auch ein Stück weit mehr Ehrfurcht dafür auch haben, dass das Menschen auch machen und übrigens auch Verantwortung tragen. Aber was kann man lernen? Also in der Tat, wir haben ganz normale Berufe. Ich würde auch nicht über die Tierpflege immer nur gerne reden. Selbstverständlich ist das somit das der typische Beruf, den man vermutet. Aber bei uns leben ja, oder bei uns leben, also wir leben auch, aber arbeiten natürlich alle möglichen Sparten. Natürlich sind es immer so die Tierärzte, die sich sehr berufen fühlen. Ich gehörte auch mal zu denen, die dachten, ich bin da besonders wertvoll, weil ohne mich stirbt der Elefant sozusagen. Aber dann ist man doch ganz gut beraten, wieder von dem hohen Ross zu kommen. Und wir haben alle möglichen Berufsarten von Kassieren sozusagen natürlich oder der Beratung am Service Point bis eben zum Elektriker, handwerklichen Berufen. Was ich eigentlich schön finde, ist diese sogenannte, ich sag mal, Biodiversität der Berufsarten. Ja, das kann man bei uns schon ganz gut sehen und dass das ja auch sehr wichtig ist für das gesellschaftliche Leben, wie wichtig das ist, dass Menschen einen Beruf haben, den ausführen können und das mit einer Berufung gerne machen und dass das eben auch auskömmlich im Finanziellen sein muss. Also dann bieten wir im Grunde ja das, was im Grunde alle Gesellschaften für ihre Arbeitnehmer bieten sollten. Ja.
Gibt es einen Wunsch, den Sie hätten an Politikerinnen, egal welcher Ebene, wenn Sie einen frei hätten, was wäre das?
Nein, also gut, mein erster Wunsch ist schon, wir stehen ja sehr für das Thema Artenschutz, auch natürlich Tierschutz. Ein großer Wunsch wäre, nicht sehr immer, oder sagen wir so, mit Ideologie immer auch vorsichtig umzugehen. Da wird immer, es wird sehr schnell immer Kritik geäußert und man nimmt das in der Politik dann ja natürlich schnell wahr und versucht dann entweder in Deckung zu gehen oder es übermäßig aufzunehmen. Und ich bin immer der Meinung, immer bitte beide Seiten hören und dann auf den, um die es bei der Kritik auch geht, dass man auf diese dann zugeht. Wir haben das Thema Naturschutz, Artenschutz als sehr wichtiges Thema genommen. Es gibt natürlich andere wie Klimaschutz, aber bei uns ist es eben eher das Thema Natur- und Artenschutz, weil das auch für uns prominent ist. Das Thema Klimaschutz ist ja eher die Frage, wie gehen wir mit Energie um, woher kommt es, wie verbrauchen wir das und der Konsum dessen. Uns geht es tatsächlich de facto um die Verknüpfung zu den zum Tier, leider auch den Arten, die es ja vornehmlich nicht in Deutschland gibt. Und da ist wichtig eben nicht nur Symbolpolitik, sondern dass wir das auch durchhalten. Und das heißt auch, dass wir uns noch mehr um andere Länder kümmern müssen und einen Weg aufzeigen, wie wir besseren Naturschutz umsetzen.
Das interessiert mich, da würde ich gerne anschließen. Wie sieht denn der Zoo in 10 Jahren aus?
Na, ich kann es nochmal, also unser Zoo sieht sicherlich so aus, wie er heute aussieht, weil wir stehen im Denkmalschutz, das Ganze ist im Ensembleschutz. Das ist übrigens auch nicht ganz unaufwendig, all das auch so zu pflegen, weil wir sind einer der ganz wenigen Zoos, die so sichtbar sind wie vor 100 Jahren. Wir haben bei uns Wege, wenn sie noch mit ihrer Uroma hier bei uns zu Gast wären, die würde sagen, ach Mensch, hat sich gar nicht so viel verändert. Natürlich hat sich eine Menge verändert, aber das ist ja schon ein sehr besonderer Zoo, in dem wir seit fast jetzt, ich sag mal, 178 Jahren am gleichen Ort das Gleiche machen und schon fast noch genauso heißen. Aktienverein, früher mit C geschrieben, aber ansonsten ist das schon, wir sind die älteste noch bestehende Aktiengesellschaft auch dieser Stadt. Also das zeigt schon, etwas Historisches ist gar nicht so schlecht. Aber wir sind auch eine Gesellschaft, die sehr im Wandel gerade ist, weil wir natürlich andere Botschaften vermitteln als früher, wo es dann um das Tier- und Artensammeln ging. Wir hatten auch schwierige kulturelle Zeiten, in dem beispielsweise die Entjudung des Aufsichtsrates und in dem jüdische Mitbürger noch nicht einmal mehr den Zoo besuchen konnten, obwohl sie alle dort wohnten und diesen Zoo zum Teil mit aufgebaut haben, auch finanziell. Wir hatten das Thema der Völkerschauen. Ist alles lange, lange her. Wir können uns nicht daran erinnern, weil wir zu dieser Zeit nicht gelebt haben. Aber es zeigt schon, man muss da immer vorsichtig auch frühe Antennen schon haben. Aber was ich einfach sagen möchte, ist, wir sind sehr auf historische Linientreue schon bedacht und wollen doch ein sehr moderner Zoo sein. Und ich glaube, dass wir immer mehr noch für das Thema Arten- und Naturschutz etwas tun können. Da sind wir gerade im Beginn, dass wir Artenschutzzentren sind und dass wir uns immer mehr mit verschiedensten NGOs verknüpfen, wie jetzt Apple, WWF oder NABU, da gibt es ja noch viele, die uns einfallen, um wirklich einen Impact zu leisten.
Wenn Sie über diese Vernetzung sprechen und man Zoos auch in anderen Ländern oder auf anderen Kontinenten besucht, dann merkt man, dass sich vieles auch angleicht oder ähnlicher wird zueinander. Gibt es denn in Europa, gibt es eine Gilde der Zoodirektoren oder gibt es Absprachen, dass man aufeinander sich abstimmt?
Es gab tatsächlich mal eine Gilde der Zoodirektoren, die haben sich auch so, wie soll ich sagen, auch abgesondert ein bisschen. Die haben sich auch, ich will nicht sagen gut gehen lassen, aber früher konnte man schon sagen, da wurde der eine oder andere Tiertransport so mit einem ordentlichen Bier und einer Kalbshaxe besiegelt. Da sind wir wirklich von weg. Also das, ich entscheide gar nicht mehr so viel mit, sondern das machen wir doch in Gremien. Grundsätzlich erst einmal ist es so, dass wir vor ein paar Jahrzehnten diese EASA gegründet haben, die Europäische Vereinigung der Zoos und Aquarien. Erstmal mit der Zielsetzung, dass wir einen koordinierten Tierbestand bekommen, dass wir ihn organisieren und sortieren, dahingehend, was ist bedroht und was ist weniger bedroht, dass wir Inzucht nicht nur vermeiden, sondern genau hinschauen, wie können wir die bestmögliche Genvielfalt in unseren Tierarten auch sichern, dass wir auch hart sagen müssen, weniger bitte von den Arten, eher von denen, weil die sind hoch bedroht und das wollen wir forcieren. Wir haben mittlerweile nicht nur in Europa das, sondern es gibt sogenannte Joint Meetings, das heißt mit den Amerikanern zusammen. Wir wollen jetzt auch mehr die Asiaten und die Australier reinbringen, das ist noch ein bisschen in den Kinderschuhen, aber auch die werden stärker. Wir können auch nicht ganz ohne die Chinesen, auch wenn da sicherlich noch ein bisschen Lehrinhalte sind. Aber da entwickeln sich auch Zoos und unser Bemühen muss ja sein, dass das gute Zoos werden und dass die mitmachen und dass es Regeln gibt und die von allen befolgt werden. Dahingehend, dass wir ein weltweites, ich sag mal, Arche Noah der Gene in den zoologischen Gärten haben, dass wir wirkliche Kompetenzpartner sind für all diese NGOs, in der Hoffnung, dass wir immer mehr Tiere auch mal auswildern können oder dass unsere Tiere zumindest die Genetik dafür liefern. Und das passiert ja schon gelegentlich. Aber sind wir ganz ehrlich, solange die Gelände dafür noch nicht fixiert werden können, solange die Politik in diesen Ländern noch nicht mitspielt, brauchen wir nirgendwo Tiere hinbringen. Aber wie gesagt, es beginnt mehr. Und diese umspannenden, entweder Europa oder auch global umspannenden Netzwerke leisten einen stärkeren Impact. Zum Beispiel die EASA ist immer stärker auch in Brüssel und da wird eben auch die Musik für Europa gemacht. Und wir wollen bei den europäischen Politikern dann eine lautere Stimme werden, ja.
Hört man selten, dass Politik in Zoos und in Artenschutz auf Zoo-Ebene mit reinregiert? Also sie vertreten quasi die Zivilgesellschaft und entscheiden schon auch sehr stark in diesen Verbänden für sich selbst.
Ja, aber das braucht ja natürlich eine gewisse Zeit und jetzt wird das immer deutlicher. Das Problem liegt eben darin, das muss alles geleistet werden. Das heißt, auch wir haben Mitarbeiter. Früher gab es dann mal 2, 3 Biologen in einem Zoo. Wir sind jetzt in der glücklichen Lage, dass wir Zoo und Tierpark auch in diesen Punkten zusammengeführt haben. Früher war das ja Zoo und Tierpark immer getrennt, ein Stück weit auch Konkurrenzverhalten, was eher mehr Reibungsverluste macht in Energie als Symbiosen. Ich habe das alles zusammengefügt in den letzten 8 Jahren und wir stellen fest, kein anderer europäischer Zoobetrieb hat so viele kompetente Mitarbeiter allein in dem Bereich Zoologie. Wir haben mit großem Abstand die meisten Pflege, also überhaupt fast die meisten Zootierpfleger der Welt bei uns in Berlin. Wir bilden mehr aus, wir haben, glaube ich, über 30 auszubilden, allein in der Zootierpflege. Dazu kommen aber dann auch eben die vielen Biologen, Tierärzte, das zusammen dann auch wiederum mit dem Institut für Zoo- und Wildtierforschung, was mir auch sehr wichtig ist, gehörte früher mal zum Tierpark, ist natürlich heute eigenständig als Leibniz-Institut, aber ein ganz, ganz, ganz wichtiger Partner. Dazu kommt das Naturkundemuseum, klar, die bauen gerade um, die haben auch andere Dinge, aber dann kommt auch wieder die intensive Zusammenarbeit, die Bildungseinrichtung, die FU, die Veterinärmedizin, wo ich mal studiert habe. Und da ist Berlin schon ein Hotspot oder eine Art Hauptstadt so. Und mein Traum ist natürlich, wenn ich mal verrentet werde, dass das noch enger zusammen ist und dass wir wirklich global wahrgenommen werden. Nicht, weil wir das brauchen, um uns Applaus permanent zu geben, sondern weil man wirklich einen Impact hat. Ja.
Mein Traum wäre, dass Sie sich auf das kleine Spiel einlassen, was wir vorbereitet haben. Ich gebe uns allen kurz den Einspieler und würde Sie bitten, das Ganze mit einem lächelnden Auge zu sehen und es nicht zwangsläufig auf Äußerlichkeiten zu beziehen.
Kindermund fragt Wahrheit.
Hallo, Herr Kniering. Wir sind Mathilda,
Magnus und Martha.
Und wir haben ein kleines Spiel vorbereitet. Das Spiel funktioniert so. Wir sagen einen Politiker oder eine Politikerin und die sagen spontan, an welches Tier sie die Person erinnert und warum.
Los geht's!
An welches Tier erinnert sie Emmanuel Macron?
Oh, da. Gepflegtes Tier muss es sein. Und aus Frankreich. Ich hätte jetzt so gesagt, ein Bartaffe vielleicht, der sich ordentlich groben lässt und immer gepflegte Haare hat.
Okay, wir gucken mal, was die Kinder sagen, an wen sie Emmanuel Macron erinnert.
Hamster. Erinnert er uns an den Hamster?
Wegen seinem Gesicht.
Wegen der Backschellen. So. Uns erinnert er an einen Hamster, wegen seinen Backentaschen. Unsere nächste Frage ist, an welches Tier erinnert sie Annalena Baerbock?
Mein Gott, also das sind alles Fragen, die können Kinder viel besser beantworten als Erwachsene.
Das ist die Herausforderung.
Also in solchen Dingen bin ich mit am schlechtesten. Ich sehe immer die Anatomie dahinter, das will aber hier keiner wissen. Ich bin ja bei all den Politikern immer sehr gern bei Primaten. Aber ich hätte jetzt gesagt, ja, was ist denn eine durchaus dynamische Gorilla-Dame, die aber noch in den besten Jahren ist, also jung.
Verdammt gut. Mal gucken, was die Kinder sagen. Danach kommen im Übrigen noch 2.
Ein Panda. Warum?
Panda.
Die Gaffel ist Panda.
Blass.
Unsere nächste Frage ist, an welches Tier erinnert sie Olaf Scholz?
Den hätte ich eher für einen Hamster. Das ist ich kenne ihn nicht wirklich, aber ich hätte jetzt gesagt, der ist auch einer, der eher im Stillen arbeitet und werkelt und viele Gräben baut und dann da rausguckt.
Ein Igel.
Ein Eisbären.
Nein, ein Igel.
Oh.
Mich erinnert er an einen Igel.
Ich habe einen Eisbär.
Von seiner Frisur her, wie er guckt. Unsere letzte Frage. An welches Tier erinnert Sie Renate Künast?
Ich sag bald gar nichts mehr, weil der Igel war wirklich gut. Also er war wirklich also ein Kurzhaar-Igel. Ja, das könnte wirklich passen. Frau Künast, die habe ich auch schon mal kennengelernt. Das wird jetzt langweilig, weil die Kinder das echt besser können als ich. Ich bin da ein bisschen, ich hätte jetzt gesagt, so ein Kofferfisch vielleicht, also ein bisschen vom Kopf her. Aber
was ist ein Kofferfisch?
Ein Kofferfisch. Ein Fisch, der aussieht wie ein bisschen wie ein Koffer, der aber so ganz agil im Wasser schwimmt und ein bisschen keck ist auch. Ja.
Ich weiß nicht.
An Olschi.
Nein, an ein Liebestier.
An Olschi.
Das ist kein Tier. Oder wie eine Eule. Die Frisur sieht aus wie so weich von einer Eule.
Danke, dass Sie mit uns gespielt haben.
Wir sind dann durch jetzt. Ciao.
Danke, dass Sie mit uns gespielt haben.
Danke, aber das war süß und merke ich einfach, die machen sich da wirklich Gedanken. Also die können das besser als ich, eindeutig.
Machen Tiere Politik?
Was meinen Sie, Tiere selber machen Politik?
Ja.
Ja, untereinander immer. Bei vielen sozialen Tieren, wo man meint, sie sind sozial gemeiner als die Politik oder vielleicht genauso gemein, ja, aber das auf jeden Fall heißt es, also bei Tieren heißt es ja letztendlich immer, die Natur ist ja, sagen wir mal so, die Natur denkt immer logisch. Ja, das heißt, das ist etwas opportunistisch in der Regel und bei einer Affengruppe ist es schon so, ein Weibchen versucht viele Jungtiere zu bekommen, weil das stützt ihre Position, das sichert sie über Jahre ab. Und dann wird fleißig gegroomt, obwohl das keinen Sinn macht. Und man schaut eben zu, dass man in der Leiter immer ein Stückchen höher kommt und will nicht runterrutschen. Ja, und das ist bei vielen, vielen Tierarten der Fall. Nehmen wir Antilopen beispielsweise. Ich bin ja Veterinär und musste häufig da das eine oder andere reparieren. Wenn Sie dann so eine Gruppe haben und da wird sich immer ein Omega-Tier gesucht. Das heißt, das wird geforkelt, das wird beiseite gedrängt. Und wenn dieses Omega-Tier beispielsweise verstirbt, dann kommt das nächste dran. Einfach weil der größere Teil der Gruppe dadurch Vorteile hat. Glücklicherweise haben wir Menschen doch, oder versuchen wir das abzulegen, dieses Verhalten, nicht?
Also die Gruppe hat Vorteile, indem sie bestimmte andere Tiere diskriminiert oder aussondert.
Was heißt diskriminiert? Wenn Sie Gruppenmitglieder haben, die eine Gefahr wären, weil sie schwächer sind, weil sie das alles in Gefahr bringen, weil sie die Augen der Löwen auf sie lenken würden, dann wird es eben beiseite getrennt. Und das durchaus mit Forkeln. Forkeln heißt dann treiben die Hörner eben einmal in den Bauch und dann und dann wird das Tier sozusagen abgesondert, man will sich damit nicht verbinden. Das ist schon nicht immer einfach, auch bei uns die Pavianfelsen, das ist nicht immer einfach zuzuschauen. Da gibt es kein Grundgesetz, ne?
Wenn wir auf verschiedene Tierarten gucken, es gibt einige, die von Frauen angeführt werden oder wo Gruppen auch von Frauen angeführt werden. Was haben wir da falsch gemacht? Warum klappt es bei uns noch nicht?
Was heißt bei uns? Letztendlich ist das eine gewisse Natürlichkeit. Natürlich, was heißt, von Frauen angeführt zu werden? Aber ein Klassiker ist zum Beispiel große matriarchische Linien bei Elefanten zum Beispiel. Und weil wir glauben ja immer, dass diese Männchen dann die beschützen, die stehen dann an der Seite. Bilder aus Afrika zum Beispiel, da sieht man immer solche riesigen Elefantenbullen und die stehen dann so abseits. Und der klassische Ruf heißt immer, ach Mensch, die beschützen die Weibchen. Nein, die stehen da nur und halten den Rüssel hoch, um zu schauen, wer dieser Damen ist gerade im Östrus und wem kann man da dann beglücken oder vermeintlich. Ja. Aber eigentlich wird das von diesen alten Müttern sozusagen regiert und durchaus auch rigide. Was können wir da besser machen? Ich weiß nicht, was man da besser machen kann. Man muss immer schon bedenken, das geht da genauso männlich wie weiblich zu. Das ist dann, da ist auch die harte Hand. Die harte weibliche Hand ist doch nicht sanfter als die harte männliche Hand dann, nicht? Also ob das besser ist, weiß ich nicht. Man muss einfach mal festhalten, unsere Gesellschaft so funktioniert eben in vielen Positionen so. Vieles nicht so gut, manches wäre besser. Wir sehen nur bei uns im Zoologischen Garten, dass wir das Geschlecht da überhaupt nicht definieren. Das ist mir eigentlich mal das Liebste. Wir fragen nicht nach dem Geschlecht, und das ist ja eine Selbstverständlichkeit im europäischen System zumindest. Das Geschlecht spielt ja keine Rolle in der Auswahl für Funktionen und Positionen.
Von welchem Tier sollte man sich positive Eigenschaften abgucken?
Ja, da gibt es auch nicht ein Tier.
Sie können auch mehrere nennen.
Natürlich zum Beispiel, also ein Vogelflug von Kranichen zum Beispiel oder die weite Distanzen zu überbrücken haben, das ist ein Paradebeispiel der Sozialisierung und der, ja, ich sag mal, effizienten gemeinsamen Zusammenarbeit. Ja, der, wer vorne fliegt, wird irgendwann vernünftig abgelöst. Da fragt auch keiner, nee, den lassen wir jetzt da mal, bis der mal hechelt. Ja, sondern der wird dann wieder zurückgenommen. Der nächste, die nächsten bieten sich an. Und so überbrückt man eben riesige Distanzen von, ich sag mal, Nordeuropa bis nach Mittel- und Südafrika beispielsweise. Das geht eben nur gemeinsam. Natürlich sage ich mir immer, was können wir Menschen uns anschauen? Die Stringenz, die viele Tiere so zeigen, die ja ihren täglichen Ablauf auch zu schaffen, da ist ganz selten Phlegmatismus. Ich finde immer, das ist im menschlichen Wesen immer das Schlimmste, dieses so, der Tag ist mir wurscht, ich lebe in ihn hinein und ich frage am Abend auch nicht, wie war er. Ich glaube, ich kenne Tiere nicht, die es von vornherein so genetisch vorprogrammiert haben. Ansonsten, ich bin immer wieder fasziniert über die Diversität. Ja, also wenn Sie alleine so ein Aquarium schauen, dann ist das doch faszinierend, wie jeder so seine Nische hat und sich darauf spezialisiert und manche darauf spezialisiert sind, gar nicht spezialisiert zu sein. Und wir sehen ja immer nur uns. Das Problem des Menschen ist ja dieses furchtbar anthropozentrische Denken. Ja. Und das macht gar keine Tierart. Ja.
Also ein Plädoyer für mehr Gemeinsamkeit und auch Acht geben aufeinander.
Ja, ich bin ja schon froh, dass wir Menschen erst einmal natürlich Wertegerüste haben, dass wir nicht mehr nach der Evolution das Recht der Stärkeren leben. Ich glaube, da kann jeder nur von sich glücklich schätzen, dass wir nicht die Stärkesten sein müssen, um unsere Höhle abends zu verteidigen oder die Familie, dass da nicht jemand anderes kommt und die einfach klaut. Das fände ich schwierig, da wären wir auch nicht mehr so alt, kann ich sagen. Also der Mensch hat sich ja von der Evolution etwas entkoppelt, das muss man ja schon so festhalten, was ich aber auch begrüße. Ja, und ich glaube jeder. Also weil die Natur lebt ja davon, dass die Genetik im Grunde sich ihr Recht erkämpfen muss. Ja, man kann es ja so sagen, es gibt ja kein Recht zu leben in der Natur, sondern die Verpflichtung, die Gene weiterzugeben, die man im Unterbewusstsein spürt wohl. So, und das haben wir sicherlich mal überwunden, was ja nicht unwichtig ist, damit wir alle in einer Gemeinschaft auch gut leben können. Das ist sicherlich etwas, was vielen Tieren noch nicht so möglich ist, das zu überdenken. Der andere wichtige Faktor ist aber, dass wir dann auch nicht darüber nachdenken, dass wir viele sind und zu viele vielleicht auch werden. Und das, aber ich möchte es nicht mit Thesen der Evolution begrenzt wissen. Ja.
Wobei es ja schon so ist, wenn ich mir Politik angucke, scheint es ja doch so zu sein, dass die Stärksten sich durchsetzen und nicht zwangsläufig die Besten, was uns ja dann zu der Frage zurückbringen würde, ob der Mensch nicht am Ende ein politisches Tier ist.
Ja, ich glaube immer nur, dass wir das nur bemerken bei denen, wo wir es bemerken können. Und die das ganz geschickt machen, ohne die Stärksten zu sein, dann fällt uns das nicht so auf. Das ist ja immer so ein Fokus, den wir setzen. Ich glaube nicht, dass das immer der stärkste Politiker ist. Es ist manchmal auch Glück. Oder manchmal muss man natürlich auch dem Zufall auf die Sprünge helfen. Auch das. Ja, und dann gibt es alle Spielarten des Soziologischen. Und wir sehen ja auch, das Soziopathische hat ja manchmal Erfolg in der Politik. Wir fragen uns manchmal, wie kann das denn passieren? Ich meine, die Geschichte der letzten 10, 20 Jahre hat ja interessante Persönlichkeiten nach vorne gespült, wo wir uns ja die Haare raufen. Aber die, also global schon, nicht? Ja, aber gehört das auch zur Würze des Lebens? Ich weiß es nicht. Muss wohl dazugehören, weil letztendlich die Politiker sind ja immer ein Spiegelbild letztendlich von uns und unserer Psyche. Ja.
Ich würde vielleicht zum Schluss, dann kommen wir langsam zum Ende hin, probieren, mit Ihnen gemeinsam noch eine neue Begrifflichkeit zu finden. Es ist ja in der Vergangenheit so, dass man auch vom Silberrücken spricht und vom schlauen Fuchs. Das sind so lauter Begriffe, die meiner Meinung nach total überstrapaziert sind. Ja, so ein Politiker beschreiben will, ist immer der Berlusconi, der Silberrücken. Und es kommen immer die gleichen Begriffe. Was für Vorschläge könnten Sie machen, wie man in Zukunft idealerweise so Politiker und Politikerinnen beschreiben sollte, wenn sie wirklich für mehr einstehen, als einfach nur ein Silberrücken zu sein?
Naja, das Problem ist ja gar nicht, dass der Silberrücken eigentlich ein guter Begriff wäre, sondern dass er fehlverwendet wird. Ja? Also gerade bei Berlusconi wäre ich ja vorsichtig. Man kann es ja mal anbieten, beide nebeneinander zu stellen. Also ein Silberrücken, was ist bei uns ein Silberrücken? Ein Silberrücken ist ja schon wie bei einem Gorilla, jemand, der sehr patriarchisch und ichbezogen ein Stück weit ja schon regiert. Aber beim Gorilla ist das natürlich, ich sag mal, programmiert und in der Soziologie sehr wichtig, und die übrigens auch die weiblichen Gorillas fordern das geradezu ab. Aber das Schöne am Silberrücken ist, dass der seine Kraft ja gar nicht nutzen muss. Aber es wird ein Stück weit genetisch abgefordert. wenn man jetzt Politiker dazu benennt, dann muss man auch ein bisschen so aussehen. Also ich hätte jetzt bei Schwarzenegger gesagt, das könnte man als Silberrücken bezeichnen, aber Berlusconi, ja, aber das ist vielleicht auch eher Wunschgedanke, nicht?
Aber was wäre denn ein schönes Tier? Also ich hänge zum Beispiel total an dem Kranich. Das finde ich, das wäre so ein ausdauernder Kranich. Das finde ich, das ist ein schönes Bild.
Ich glaube, wir haben alle so unsere eigenen Gedanken eines guten Tieres. Man muss immer wissen, auch ein Kranich übrigens ist nicht permanent vegan, ja. Also der pickt dann auch auf dem Frosch rum und ich weiß nicht, ob der Frosch das gut findet. Aber ich finde es schon ganz gut, dass wir durchaus auch etwas nostalgische Begriffe da wählen können. Nicht? Es muss halt nur passen und der schlaue Fuchs, das passt doch. Also ich meine, also unsere Füchse im Zoo sind alle ziemlich schlau, ja. Und es ist schon ein pfiffiger Kamerad, ja. Also insofern ist das durchaus, man kann das doch verwenden, nicht? Oder nicht? Also ich täte es. Also mir fällt es auch vielleicht leichter, weil ich die Tiere kenne und auch ihre schwachen Seiten.
Wenn Sie manchmal nachts alleine durch den Zoo streifen, vor welchem Tiergehege bleiben Sie am liebsten stehen? Und Sie müssen sich festlegen. Ich sehe die ausweichende Antwort, ich sehe sie kommen. Ich mag sie alle gerne.
Also was ich ganz ehrlich, was ich schon mag, ist die Panda-Anlage. Nicht, weil da ein Panda abends drin ist, sondern die Pandas schlafen da einfach und die sehen einfach, man könnte da auch Steifplüschtiere reintun. Die würden genauso motiviert liegen. Aber es ist einfach eine schöne Anlage geworden. Ich schaue deswegen ganz gern rein, weil das also für mich eine gute Anlage ist. Ich schaue gerne in Tieranlagen, die nicht mehr Tier- und Stallhaltung zeigen, sondern wirklich das Thema Tier und Natur. Ich bin aber auch ganz fasziniert, wenn wir bei den Steinbockfelsen abends vorbeikommen. Ich habe ja das große Glück, wir haben ja einen Hund und dieser Hund darf durch den Zoo und die Zootiere haben sich dran gewöhnt und unser Hund auch. Und insofern kann man da ganz in Ruhe durchstreifen und dann gehe ich gerne an diesem Steinbockfelsen vorbei. Immer übrigens, weil man dann auch Jungtiere drin sieht, die den höchsten Stein gerade erklimmen und dann fragt man sich mal, Mensch, das hat die Natur schon toll eingerichtet, dass die Klauen haben, dass sie da nicht abstürzen. Aber auch diesen Steinfelsen sich anzuschauen, kann ich nur jedem Zoobesucher einmal anraten, weil das ist wirklich aus Stein gemacht und was die damals vor 100 Jahren ungefähr schon geschafft haben, also auch kognitiv sowas zusammenzubauen. Also man sieht bei mir, ich gucke gar nicht so sehr auf das Tier auch, sondern immer auf das Ganze und dann, wenn man dann die historische Linie noch nimmt, da bin ich mal fasziniert, was die vor 100 Jahren schon geleistet haben, wie das alles wieder vergessen haben und heute feststellen, Mensch, die hatten ähnliche Gedankengänge, die haben das auch alles, sag mal, in einer Landschaftsplanung schon gehabt, haben das dann umgesetzt, aus welchen, mit welchen Möglichkeiten auch immer. Wir sind ja immer nicht nur anthropozentrisch, sondern wir sagen ja immer, Mensch, diese Generation ist ja viel schlauer als die alte und die vorher sind sowieso ganz doof gewesen. Und ich werde dann immer ein Stück weit, ich werde einfach auf den Boden der Tatsachen gebracht, weil man eben schon feststellt, da haben wir uns gar nicht so sehr verändert. Und der entscheidende Punkt ist, dass wir die Fehler nun nicht immer bitte in der gleichen Güte nachmachen. Aber da sage ich auch ganz offen, da wären wir ja nun auch permanent eines Besseren belehrt, nicht?
Ich verstehe das als Aufruf, nicht immer die gleichen Fehler zu machen.
Ich hoffe, dass uns das gelingt. Und jetzt kommen wir zu einer letzten Tierart noch. Wir sind leider ein bisschen zu sehr Schimpanse immer. Die Schimpansen sind auch so, sind Jäger, rufen auf zur Stummelaffenjagd und freuen sich dann, wenn der gevierteilt wurde und schreien. Und kann man alles schon bei Jane Goodall nachlesen und wie man dann die anderen Schimpansengruppen auch angreift. Nicht, dass ich den Schimpansen jetzt, ich sag mal, diffamieren möchte. Das ist eben so, das ist seine Art zu leben. Aber wir haben manchmal uns so ein bisschen zu viel Jagdtrieb und Cholerik abgeschaut. Vielleicht ist sie auch bei uns in den Genen, dann müssen wir sie aktiv auch bekämpfen.
Ich verstehe das für uns alle als Aufruf, über das eigene Handeln nachzudenken. Danke für das tolle Gespräch.
Gerne.
Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Das war Way into Politics, der Politik-Podcast mit Christian Johann und Julius Bertram. Nicht vergessen, abonniere diesen Podcast, wenn er dir gefällt und du noch mehr darüber erfahren möchtest, was gute PolitikerInnen ausmacht. Und empfehle uns gerne weiter. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Way into Politics ist ein Podcast der Europäischen Akademie Berlin featuring Julius Bertram. Möglich gemacht durch die freundliche Unterstützung des Auswärtigen Amtes.